läuft schon.
Ja, ich hatte es aber noch unten gehalten.
Also dann stell einfach mal deinen.
Also, wir begrüßen heute ganz herzlich Oliver Wachlin. Du bist Drehbuchautor und was? Wir begrüßen heute ganz herzlich Oliver Wachlin. Du bist Drehbuchautor und Buchautor, lebst in Berlin und kannst uns vielleicht als erstes mal sagen, für Menschen, die dich nicht kennen, was du denn so Schönes schreibst alles.
Also ich bin ja, wenn man das letzte Jahr sieht und dieses Jahr, bin ich ja eigentlich mehr Buchautor als Drehbuchautor, weil ich habe nur ein Drehbuch geschrieben, aber drei Bücher und Krimis vor allen Dingen. Der Film ist eine romantische Komödie, von der völlig unklar ist, ob und wann sie je ins Kino kommt. Immerhin wurde ich dafür bezahlt. Ja, was mache ich? Ich schreibe Krimis. Ich habe das Wunderland geschrieben und ich habe jetzt zwei Tatort-Krimis geschrieben, das Buch zum Film, und schreibe jetzt am Nachfolger vom Wunderland und ein großes dramatisches Werk, für das es noch keinen Verlag gibt, wo aber die Agentur ganz begeistert ist und mich immer wieder anhält, durch verschiedene Tricks daran weiterzuarbeiten.
Wunderland ist der Krimi zum Mauerfall. Wir haben das ja selber mal vor ein paar Monaten, haben wir dich mal erlebt bei einer Lesung, und da wurde herzhaft gelacht, ja. Und du bestehst aber darauf, dass das alles todernst gemeint ist und keine Satire und...
Was heißt todernst? Das Leben ist ja nicht todernst. Das ist das Leben. Und ich weigere mich halt auch immer über diese Humorlosigkeit, mit der manche Leute irgendwelche Geschichten schreiben. Das ist ja ihnen überlassen, wie sie es machen. Aber das Leben an sich ist kein Trauerspiel. Das Leben ist traurig und das Leben ist auch lustig. Und es gibt die tragischsten Momente, die komische Situationen beinhalten. Also zum Beispiel war ich mal auf einer Trauerfeier und da stand die trauernde Oma vor dem Sarg ihres Mannes und fiel in die Grube. Und ich habe gelacht. Es war unglaublich lustig. Es war natürlich auch irgendwie peinlich und komisch. Die Leute waren alle ganz erschrocken und die Oma hätte sich auch was tun können. Aber der Augenblick, als sie da die Blumen reinschmiss und hinterher fiel, der war lustig. Also so viel zur Komik des Lebens.
Ja, unvorstellbar. Kann man sich nicht vorstellen, dass sowas wirklich passiert, ja?
Gibt's ja auch, eine ähnliche Szene gibt es ja auch in diesem Film mit Henry Hübchen, wo er den Jackie Zuckermann spielt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, hab den Namen vergessen. Alles auf Zucker.
Genau. Alles auf Zucker. So, und jetzt mal eine sanfte Überleitung zu deinem, zu deinem Leben. Und ich habe mich krampfhaft versucht vorzubereiten auf dieses Gespräch mit dir und in diesem großen, weiten Internet kaum irgendwas gefunden, außer zwei, drei Zeilen quasi vom Verlag, so eine offizielle Verlautbarung, wer Oliver Wachlin so ist. Und da steht unter anderem, du hast beide Seiten unserer wunderschönen Republik erlebt, also der jetzt wieder Vereinigten seit 20 Jahren, also du bist in der DDR aufgewachsen und lebst jetzt seit
20 Jahren.
Seit 20 Jahren doch in der Bundesrepublik, also in der Gesamtbundesrepublik. Und daher jetzt die Frage, kannst du ein bisschen was über dein Leben in der DDR erzählen, bevor sich das ereignete, was dir dann auch wahrscheinlich Gefängnis eingebracht hat, nämlich Republikflucht. Aber vielleicht jetzt erstmal ein bisschen was zu deiner Jugend und zu deinem Leben in der DDR.
Das war eine ganz normale Kindheit in der DDR und intakte Familie, also eine relativ intakte Familie. Und ich bin in Berlin aufgewachsen, in Mitte, unweit von hier, wo wir sitzen, in der Alexanderstraße. Im November war da immer gegenüber der Weihnachtsmarkt, dieser große. Und deswegen kenne ich auch sämtliche Weihnachtslieder, auch russische. Ich wünsche mir einen Buratino und so ein Zeug. Es war eine schöne Kindheit. Ich habe auch lange geglaubt, die DDR wäre der beste Ort der Welt als Kind. Es war schön, wir waren im Sommer, waren wir in Mecklenburg. Es war herrlich. Ich hatte natürlich auch immer so Träume und habe gedacht, ich werde mal später Pirat. Da hatte ich dann die ersten Schwierigkeiten in der Schule, als dann die Berufswünsche abgefragt wurden und ich gesagt habe, ich werde Pirat. Ärger. Ich musste zum Direktor, aber gut, ich war ein Kind. sie haben mich laufen lassen. Und ich war immer auch ein Träumer. Und das ist mit der DDR ist es nicht so, dass man da gegangen ist oder geflohen ist, weil es so schrecklich war. Oder weil man sich wahnsinnig unterdrückt gefühlt hat, oder weil es keine Fahrradventile gab. Bananen gab es in Ostberlin, um damit mal aufzuräumen. Es gab auch Apfelsinen, zumindest zu Weihnachten, aber es gab keine Fahrradventile. Oder irgendwelche anderen Sachen, die irgendwie wichtig waren. Und deswegen ist kein Mensch aus der DDR getürmt. Das ist so, wie wenn man in einer Familie aufwächst als Kind und irgendwann in die Pubertät kommt und sich dann davon trennt. Die DDR war eben auch so ein Kümmerstaat. Dein ganzes Leben lang wurde durchorganisiert. Du wusstest eigentlich schon mit 15 Jahren, wie du mit 60 enden wirst. Es gab eine totale Sicherheit. Es gab aber auch, mit Sicherheit wusste man auch, wo man bleibt und was dann ist. Also es war dann auch langweilig, diese Sicherheit. Und diese Überbemutterung vom Staat, die hat sich bei mir so ausgewirkt, wie in der Pubertät ging das halt los, dass ich gesagt habe, ich will jetzt frei sein, ich will mich jetzt trennen. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich mich jetzt dauerhaft trenne, ich wollte einfach mal Abstand gewinnen. Und bin dann einfach dadurch immer mehr irgendwie auch aus Naivität kollidiert mit einem Regime, was Angst hatte vor seiner eigenen Jugend, die einfach mal das Leben kennenlernen wollte. Also so analysiere ich das heute. Damals habe ich überhaupt nicht verstanden, was los war. Also es ging los, ich hatte eine Freundin, die lebte im Grenzgebiet in der Kopenhagener Straße, weil ihr Vater da irgendwie so im diplomatischen Dienst war und da wohnte die da halt. Und es hat geregnet, wir kamen von der Disco, ich hatte ihr meinen Schirm mitgegeben, also sie hielt meinen Schirm in der Hand, weil sie war ein bisschen größer als ich. Und lief dann nach Hause und hatte noch meinen Schirm. Ich stand da im Regen, habe ich gedacht, nee, Moment mal, also ich brauche ja meinen Schirm und renne ihr hinterher und werde von der Polizei verhaftet. Halt, stehen bleiben, Grenzgebiet. Und fand mich das erste Mal in meinem Leben im Gefängnis wieder. Ich dachte, was ist denn hier los? Ich wollte doch nur meinen Schirm haben. Zu Hause habe ich mich aufgeregt, meine Eltern haben gelacht, haha, ist ja alles nicht so schlimm, aber ich hatte irgendwie mich sehr erschrocken, auch über die Art und Weise, wie ich da behandelt wurde. Das war mir überhaupt nicht klar. Oder ich war mit einer Freundin zusammen, die war irgendwie in der Umweltbibliothek aktiv, weil es eben fürchterliche Umweltsauereien auch in der DDR gab. Und da gab es natürlich auch viele Ausreiseantragsteller, aber die Ausreiseantragsteller empfand ich als wahnsinnig interessante Menschen. Und die auch ganz andere Sachen gesagt haben, als ich sie so immer so erfahren habe. Und da wurde ich dann auch sehr, sehr aufmerksam, wollte dann auch darüber diskutieren, aber es war keiner da, der mit mir darüber diskutiert hat. Wurde sofort zum Feind. Plötzlich wurde ich verhaftet, weil Bundeskanzler Kohl zu Besuch kam, morgens um 6 abgeholt. Ich hatte überhaupt nichts getan, außer vielleicht mal irgendwo die unbequeme Fragen gestellt. Und das geht dann los und das schaukelt sich dann so hoch zu so einer Aggression, dass man sagt, das heißt hier Deutsche Demokratische Republik, es wird permanent erzählt, wir reden, wir diskutieren, aber wenn man diskutieren will, wird man zum Feind. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt irgendwie. Und als ich dann so verhaftet wurde in so kleine Zellen, dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, das ist doch unsere DDR, das ist doch hier nicht Chile, irgendeine Militärdiktatur, aber genau so war es, wie in einer Militärdiktatur. Also da ist dann auch so viel zerbrochen. Und ich bin auch heute der Meinung, in der DDR wurden die meisten Leute, die wurden richtig rausgeekelt vom Staat.
Unbewusst.
Unbewusst, ja, aus Angst.
Also man wusste letztendlich mit dem Verhalten, was man an den Tag legte, nicht so richtig, was man eigentlich anrichtet.
Die hatten Angst vor ihren eigenen Leuten. Die Leute waren durchaus nicht dagegen, aber sie hatten Angst vor ihren eigenen Leuten. Die waren wahnsinnig vor Angst. Und ich weiß nicht wieso. Weil eigentlich haben sie alle immer zu eng gehalten. Dann ging es los bis zum Ausreiseantrag, bis mir dann auch klar gesagt wurde, ich kann hier nichts mehr werden. Dafür bin ich zu oft verhaftet worden. Da fehlt mir wurde auch immer gesagt, mir fehlt der richtige parteipolitische Standpunkt. Und dann war da irgendwie so eine Aussichtslosigkeit, dass ich gesagt habe, ja gut, da muss ich halt gehen. Zumal auch das Verlangen, irgendwie den Westen zu sehen, mal nach Paris zu fahren, wenn man da am Bahnhof Friedrichstraße stand, unten saß in der Havanna-Bar vom Hotel Metropol, dann hat man immer oben die Ansagen gehört, zum Schnellzug nach Paris bitte einsteigen. Man hat gedacht, oh Gott, in diesen Zug werde ich nie einsteigen können. Und diese Sehnsucht wurde halt auch immer stärker. Oder ich habe mal da kam so eine spanische Zarzuela-Truppe und ich habe als Kleinhersteller gearbeitet. Und da haben die über das Kleinhersteller-Büro so Komparsen angefordert, die da mittanzen mussten. Habe ich dann so Spanier kennengelernt oder eine amerikanische amerikanische Breakdance-Truppe und so. Und das waren natürlich Leute aus einer ganz anderen Welt. Außerdem habe ich ganz viele Westverwandtschaft gehabt, die immer ankamen. Die hatten halt die tollen Autos und die tollen Sachen. Aber das sind letztendlich nicht die Sachen, weswegen man rausgegangen ist.
Du hast aber dann einen Ausreiseantrag gestellt. Ja. Also hast du es erstmal ganz normal versucht.
Ja, ich habe einen Ausreiseantrag gestellt, indem ich mich auf die Schlussakte von Helsinki bezogen habe. Ich habe das Neue Deutschland studiert, die Schlussakte von Helsinki. Ich habe mich auf eine Rede von Kurt Hager, den Namen weiß ich noch, ich weiß aber nicht mehr, was der da genau für eine Position innehatte. Der war wichtig. Das hat mir auch mein Vater so gesagt. Übrigens ein aufrechter Kommunist. Der hat gesagt, da musst du dich auf die Rede von Kurt Hager beziehen. Und
dein Vater hat das unterstützt?
Na, der hat das nicht unterstützt, aber der hat gemerkt, der hat gesagt, Reisen kann man nicht aufhalten.
Schon ein bisschen Verständnis, ne? Schon mehr als normal.
Ja. Also er ist so ein bisschen so wie der Oberstleutnant Karzberg im Wunderland. Also der hat auch viel von meinem Vater. So von der Argumentationslinie. Und der ist übrigens im letzten Oktober gestorben. Was ich ganz traurig fand. Mein Vater, ja. Mit 83 Jahren. Und dann habe ich also wirklich mich auf die eigene Argumentation der DDR bezogen und das war natürlich ganz furchtbar. Das fanden die ganz schrecklich. Und dann ging es richtig los. Dann waren wirklich Verhaftungen an der Tagesordnung und irgendwelche total sinnlosen Repressionen. Und dann fingen sie an, mich zu schikanieren, wie sie auch die anderen schikaniert haben. Dann war ich plötzlich, gehörte ich dazu, zu den interessanten Ausreiseantragstellern, die im Kisch rumsaßen und im Café Größen waren, den Tag hinter sich gebracht haben, schon früh um 10 die ersten Gin Fizz getrunken haben, weil es kein Gin Tonic gab und sich ihr Leben in der DDR, ihre Warteschleife in der DDR schön getrunken haben.
Ist klar, dann nahm für dich natürlich der Druck ins Unermessliche zu und du hast dann nach Auswegen gesucht aus dieser Situation und hast einen Fluchtversuch geplant?
Ja, Fluchtversuch habe ich geplant und mehrere Fluchtversuche, die sind aber alle gescheitert und beziehungsweise überhaupt nicht zur Ausführung gekommen und ich habe mich immer für ein Visum nach Ungarn beworben und habe nie eins bekommen, Ausreiseantrag, und plötzlich habe ich eins bekommen. Und dann saß ich im Kisch und habe das meiner Freundin erzählt. Es war nur noch mein bester Kumpel mit am Tisch. Und habe denen das gesagt, ich fahre morgen weg. Ich habe ein Visum für Ungarn und ich werde nicht wiederkommen. Ich habe mich von denen verabschiedet. Und bin am nächsten Tag in den Zug gestiegen. Und in Bad Schandau haben sie mich dann aus dem Zug geholt. Die kamen in den Waggon. Wachlin, die wussten genau, in welchem Waggon ich bin. Wachlin hat mich runtergepflückt, hat mich richtig rausgezogen. So, im Knast haben sie mir dann erzählt, die Freundin hätte mich verraten.
Entschuldigung, das verstehe ich nicht ganz. Ein Visum hattest du? Also, Visum hatte ich. Ja, hättest du doch fahren können.
Nein, sie haben gesagt, sie wollen fliehen. Sie haben Ausreise, sie wollen fliehen. Sie wollen fliehen, wir verhaften sie, sie wollen fliehen. Republikflucht. Wegen Verdachtes der versuchten Republikflucht, da konnte man einen rausholen. Da haben sie eine Straßenkarte gefunden. Und jetzt nähern wir uns wieder bedrohlich dem Wunderland. Und so ging das dann. Ne? Und dann bin ich halt praktisch verhaftet worden und war dann erstmal in Untersuchungshaft in Dresden und später in Untersuchungshaft in Berlin. Und dann war da aber ein Richter, der irgendwie schon von Gorbatschow beeinflusst war. Und der hat gesagt, ja gut, wir sprechen ihn für schuldig. Aber die Haftstrafe ist mit der Untersuchungshaft abgegolten, weil es ja nicht zur Ausführung des Verbrechens kam und die Tat praktisch nicht zur Ausführung kam. Ja, dann war ich wieder auf freiem Fuß.
Also da hast du quasi von profitiert, von der doch geschichtlichen Einsätzen, geschichtlichen Entwicklung.
Moment, es gab ja noch einen Staatsanwalt, der ist in Berufung gegangen und der hat dann gesagt, zack. Und dann ging die Tür wieder zu.
Und das hieß, wie viel... Monate, also Jahre, Entschuldigung, nochmal?
Verurteilt wurde ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich meine ein Jahr und 3 Monate oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das auch verdrängt irgendwie. Also es war für einen jungen Menschen war das wahnsinnig lange, aber ich habe das ja nicht abgesessen. Ich bin ja dann in den Westen gegangen. Also das ist ja auch so eine Geschichte, dass man freigekauft wurde. Ja.
Und du wurdest freigekauft?
Darüber sprechen wir mal jetzt nicht.
Und wir sprechen deshalb nicht darüber, weil es sonst Dinge aus dem Roman vorwegnehmen würde?
Würde Romansachen hinwegnehmen.
Ja, nur damit unsere Hörer das jetzt auch verstehen.
Ja, ja.
Denn, liebe Leute, lest den Roman von Oliver Bachlin, Wunderland, ein wirklich lesenswertes Kriminalwerk.
Ja.
Okay.
Ich kann es ja nochmal erklären. Ich hätte das, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass ich hinterher so viel über meine Vergangenheit geschrieben wäre, hätte ich den Roman natürlich etwas abgewandelt. Aber so habe ich immer das Problem, dass ich irgendwann sagen muss, ich kann nicht darüber sprechen, sonst erzähle ich ja die Geschichte aus dem Roman. Obwohl es eigentlich darum gar nicht um den Ostdeutschen und seine Ausreise geht, sondern mehr um den westdeutschen Kommissar, der einen Mord ermittelt.
Kannst du etwas darüber sagen, über die Zeit in einem DDR-Gefängnis, die sich vermutlich ja doch mehr oder weniger krass von der Zeit, die jemand in einem heutigen Gefängnis verbringen würde, unterscheidet?
Ich war noch nicht in einem heutigen Gefängnis, weiß also nicht, was da los ist. Aber ein DDR-Gefängnis, das war unterschiedlich. Das war in Dresden. Das war in Dresden eine kleine Zelle, die war vielleicht 4x2 Meter. Mit hinten an der schmalen Stirnwand war so ein dreistöckiges Bett. Dahinter waren so Bauglasfenster, also wo man nicht rausgucken konnte. Und ein Tisch mit drei Stühlen drumherum und eine offene Toilette, die nur mit durch so ein hüfthohes Brett abgetrennt war. Und vorne dann die Tür. Und die waren vollbelegt mit drei Leuten. Und ich war eingesperrt in Dresden mit einem Wanderpfarrer, den sie auf den Elbwiesen aufgegriffen hatten, weil er da gepredigt hat öffentlich. Und mit einem 16-jährigen Jungen, der festgenommen wurde, weil er in Pirna einem älteren Herrn den Schädel mit der Axt gespalten hatte. Der war mit seinem Kumpel unterwegs und brauchte Geld, weil er was trinken wollte. Und da stand der Mann im Garten und hinten guckte aus seiner Jeans die Brieftasche raus. Und dann sind sie da über den Zaun. Der Mann hat die Axt fallen lassen, ist ins Haus geflüchtet. Sie haben die Axt genommen, die Haustür eingetreten, haben ihm den Schädel gespalten, haben das Portemonnaie geklaut. 10 Ostmark waren drin. So, und dieser Junge, der hat mich am meisten beeindruckt, weil es war ein Kind. Es war wirklich ein Kind. Der hatte ein grausames Verbrechen, aber war ein Kind. Der hatte nur geheult und hat gefragt, wie lange er rauskommt. Ich habe mit dem Schiffe versenken gespielt, musste ihn trösten. Und also da sieht man auch, wie merkwürdig der Mensch ist. Also das war so die erste Begegnung mit diesen menschlichen Abgründen. Und dann sind das solche harmlosen Figuren, die da, also so scheinbar harmlose Figuren, die zu so grauseligen Taten fähig waren. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich schon später angefangen habe, Krimis zu schreiben, weil mich das immer noch fasziniert, diese menschlichen Abgründe hinter der Babyfassade.
Bloß wir alle können uns jetzt sicherlich vorstellen, um jetzt zu dir zurückzukehren, wenn man da quasi in seiner Zelle so Tag für Tag zubringen muss und sich überlegt, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Eigentlich ist bloß deshalb, weil ich meine Freiheit wollte und weil ich reisen wollte und ja.
Ja, ich habe es ja auch nicht verstanden. Ich bin da rumgerannt, habe das als eine himmelschreiende Ungerechtigkeit empfunden, dass man wie ein Verbrecher verhandelt wird, dass man da im Gefängnis sitzt. Dann kam meine Mutter zu Besuch, die kam dann an, bleich und so. Und was hast du denn getan? Und ich habe gesagt, ich habe nichts getan, bin richtig aggressiv geworden, habe sie richtig angeschrien, ich habe nichts getan, das ist euer verdammter Staat. Ja? Allein der Spruch war natürlich schon Verbrechen genug. Aber ich habe das auch als ganz furchtbar empfunden. Bin da rumgelaufen die erste Zeit wie so ein Tiger im Käfig. Aber ich habe mich dann auch immer damit geschützt, dass ich gesagt habe, es ist ein Film. Ich bin die Hauptrolle hier in dem Film. Das geht vorbei. Es gibt irgendein Ende, ich weiß es bloß noch nicht. Aber ich habe dann so mich so an Kurt Jürgens gedacht, Schachnovelle, an die Verfilmung der Schachnovelle, und hab's gesagt, ich bin jetzt hier der große Widerstandskämpfer, der jetzt ungefähr, also ich habe dann angefangen zu spinnen, um mich einfach darüber, sonst hätte ich das nicht ausgehalten. Ja, ja.
Und wurde man soweit korrekt behandelt in einem DDR-Gefängnis?
Also ich wurde bis auf einmal, also bis auf, dass es unkorrekt war, die Leute einzusperren, Ich wurde bis auf einmal immer korrekt behandelt. Es gab halt große Unterschiede bei diesen Wachleuten, wie überall. Es gab halt den, der auch mal Zigaretten geschickt hat und einen beruhigt hat. Und es gab dann eben auch diese Spinner, die sich irgendwie ihren Frust abreagieren an den Leuten und so. Also ich bin einmal die Treppe runtergeschmissen worden, aber das war wirklich auch nur ein einziges Mal. Und da habe ich mich dann auch gleich beschwert bei der Gefängnisleitung und ich denke, die haben den auch belangt. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich beschwert und bin dann auf so einen sehr verständigen Gefängnistypen, der gesagt hat, ja, sowas geht natürlich nicht in unserem sozialistischen Land. Und da haben sie völlig recht. Also der hat das auch, schien mir ernst zu nehmen. Ob dem dann, ich habe den auch nie wieder gesehen dann. Also wahrscheinlich haben sie, entweder sie haben ihn versetzt oder irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es ist ja so, die DDR hat ja durchaus funktioniert. Die innere Propaganda war ja, wir sind die Guten. Wir sind ein menschliches Staat, ein menschliches Land. Deswegen ist die DDR auch so sang- und klanglos untergegangen. Weil eben die ganzen Organe, so brutal sie auch waren, aber die ganzen militärischen Organe, die sie da zu ihrer Sicherheit hatten, die am Ende gesagt haben, wir können doch nicht auf die eigenen Leute schießen. Das geht doch gar nicht. Und das wäre, glaube ich, in anderen Diktaturen, ich beschreite gar nicht, dass die DDR eine Diktatur war, aber in anderen Diktaturen, die so schon von vornherein so einen Menschen verachten, die auf Angst bauen, wäre das ganz anders gelaufen. Die hätten geschossen, die hätten sich einen Dreck darum gekehrt. Und die DDR hat aber ihren Bürgern immer vermittelt, wir sind ein Menschenfreund, wir sind die Besseren. Das hängt auch mit dieser Entstehung der DDR zusammen oder mit der Entstehung des Kommunismus, dass der Kommunismus ja so eine Art Religion ist, die wirklich das Bessere will vom Menschen. Das ist aber das Problem des Kommunismus einfach nur, er ist nicht für den Menschen gemacht, weil der Mensch ist nicht so. Der Mensch will weiter. Ich hatte eine wunderbare Diskussion mit meiner Staatsbürgerkundelehrerin, da war ich 15 oder 16 oder so. Und dann ging es darum, da habe ich dann zu ihr gesagt, der Kommunismus ist so, wie Sie das definieren, ist der nicht möglich. Dass der Mensch nur noch nach seinen Bedürfnissen lebt. Das ist ja das Grundding des Kommunismus. Der Mensch lebt nur noch nach seinen Bedürfnissen und weil die Bedürfnisse des Menschen unterschiedlich sind, funktioniert das halt. Da habe ich gesagt, wenn das so wäre, landen wir wieder im Urwald. Weil nur weil der Mensch immer weiter will, immer weiter, sich immer weiterentwickeln will, ist er zu diesem Fortschritt gekommen, weil er ein Hauen und Stechen ist. Ich will mehr als der andere, deswegen hat er sich entwickelt. Und wenn das funktionieren würde, dann würden wir wieder im Urwald landen. Und das war eine wahnsinnige Diskussion mit ihr. Und aber ich bin der festen Überzeugung, weil das eben diese Grund... Also dieser Grundwiderspruch des Kommunismus ist diese Idee und der Mensch, haben sie dann halt versucht, den Menschen zu erziehen. Und das führte dann eben zu diesen Dingern wie in Russland, diese Gulags und diese Neurose, die sie gegenüber ihrem eigenen Volk aufgebaut haben. Weil man den Menschen halt nicht erziehen kann. Nicht so, dass er funktionsfähig für den Kommunismus wird.
Und der Mauerfall selbst, die Zeit... Im November 89. Kannst du da was dazu sagen, ohne das Buch jetzt in irgendeiner Weise wieder vorwegzunehmen?
Also für mich war es... Das war so eine Zeit, wo man gedacht hat, also das war irreal. Es war so irreal.
Weil es dann doch eben so sang- und klanglos passierte. So.
Weil plötzlich, dass überhaupt plötzlich die Mauer auf... Also reden wir von dieser Nacht, wo plötzlich die Mauer aufging und von den Tagen danach. Das ist absolut undenkbar gewesen. Und ich war auch immer fest der Überzeugung, die machen nur das Wochenende auf und am Montag machen die das wieder zu. Weil die lassen jetzt Dampf ab. Und ursprünglich war es ja, das kam ja dann später, die Geschichtsschreiber haben es ja rausgefunden, das wusste man ja aber damals nicht, aber die haben ja dann später wirklich rausgefunden, dass ursprünglich geplant war, wir stempeln die alle raus, indem sie den quer über das Passbild gemacht haben und lassen die nicht wieder rein. Also ursprünglich war es tatsächlich so geplant. Also wir hatten sie schon richtig im Verdacht.
Das ist schon wieder einer dieser urkomischen Tage im Leben von uns Menschen, weil wenn man sich das mal vorstellt, wenn sie es umgesetzt hätten, also unvorstellbar.
Ja, oder auch wie haarscharf wir am Krieg vorbeigerauscht sind, das war ja auch überhaupt nicht klar. Es war, also ich bin durch die Stadt gelaufen und war wie in so einem Rausch und habe gedacht, irgendwas ist irgendwie nicht normal. Also die Welt war irgendwie völlig aus den Angeln gehoben, die Stadt war voll mit Leuten. Und dann habe ich aber auch Angst gehabt vor diesen vielen Deutschlandfahren und so und habe gedacht, oh Gott, wo endet das? Also ich hatte auch Angst vor so einem Nationalismus, und weil die plötzlich auch alle das Deutschland, also die Hymne gesungen haben, und im Osten wussten sie ja nicht, dass man die nur die dritte Strophe singt und nicht, die haben auch immer die erste gesungen. Also es war irgendwie teilweise auch erschreckend. Und das war gruselig und irgendwie so euphorisch, gruselig, alles zusammen. Also ein ganz komischer Mischmasch war das. Und dann traf ich halt auch im Europacenter gleich die Frau Oberleutnant, die mich damals verhört hat, als ich im Knast war. Und die begrüßte mich wie einen alten Bekannten. Hallo, Herr Wachlina, das hätten wir ja auch nicht gedacht, dass wir uns mal wieder so sehen. Also völlig ohne Unrechtsbewusstsein. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt sind die auch wieder alle da. Ne? Diese ganzen Typen, denen du entronnen bist, die sind alle da. Die kommen alle mit. Und also mir erschien dann auch meine Ausreise so sinnlos plötzlich. Weil die waren ja trotzdem wieder alle da.
Deine Ausreise war wie viele Monate vor dem Mauerfall? Ja, das können wir löschen. Na klar, ist ja eine Frage gewesen. Ja, aber das muss so ein Gefühl gewesen sein, so ein Mischgefühl eben. Irgendwie, also hast du doch sicherlich auch gedacht, so vielleicht, ja, ist das gut so, was da passiert? Oder war da nur erstmal so Skepsis vor den Dingen, die man damals natürlich noch nicht absehen konnte, wie sie sich entwickeln?
Nee, gar nichts von beiden. Also, das war so ein Moment. Das war so ein seltsamer Moment irgendwie. Das war irgendwie, also ich habe dann auch nicht mehr viel nachgedacht. Ich habe einfach nur gedacht, ja, das läuft jetzt so. Also das war irgendwie eigenartig. Ich habe dann auch später dann darüber nachgedacht, irgendwie jetzt ganz wegzugehen aus Deutschland. Also man muss jetzt weiter. Die Karawane kommt dir nach und du musst jetzt weiter. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Also ich bin dann, also das, ja, es hat sich dann auch irgendwie normalisiert, alles. Und das lief so weiter, aber ich, also mir war eben auch das, was bei mir eben auch war, mir war peinlich, aus dem Osten zu sein, weil die sich auch so peinlich alle benommen haben. Und so drollig vor den Pornoläden gestanden haben oder diese riesigen Schlangen vor den Banken. Und dann habe ich gedacht, dieses immaterialistische Volk eigentlich, was immer so auf den Kapitalismus geschimpft hat, die benehmen sich jetzt wie die Schlimmsten, sind in dem Geld her. Und das war alles so wie die Lemminge. Wie die, also auch diese Wahnsinnsparty da am Alexanderplatz. Money, 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 sang aber. Und wie die da gejubelt haben vor den Banken. Ich dachte, das ist absurd, das ist kafkaesk, was hier abgeht. Das ist ja das kann man überhaupt nicht toppen in irgendwie dramatisch in einem Film oder sonst irgendwas. Das ist absurd, was hier abgeht. Und das war mir alles peinlich. Mir, das war auch das Erste, was ich, also schon als ich in diesem Aufnahmelager war, wo eben auch viele DDR-Bürger waren. Und da habe ich auch dem Beamten da gesagt, mir ist das Verhalten meiner Landsleute total peinlich. Und ich habe dann auch draußen niemandem gesagt, dass ich aus dem Osten kam. Ich habe dann immer so getan, als würde ich so ein typischer Berliner Mauerflüchtling, so ein typischer Berliner Bundeswehrflüchtling sein, der deswegen nach Berlin gekommen ist, damit er nicht zum Bund muss, obwohl ich ja im Osten durchaus beim Militär war. Und ich auch kein Pazifist bin. Aber da habe ich immer gesagt, ich bin irgendwie neu in Berlin, damit ich den Leuten erklären konnte, warum ich mich nicht auskenne in West-Berlin. Und das ist aber dann auch aufgeflogen und das war dann auch total peinlich und so. Aber gut, aber so war das halt. Ne? Und mir war das peinlich. Also ich habe auch ganz lange gebraucht, so 10 Jahre bestimmt, bis ich mich da mit dieser Rolle dann abfinden konnte. Es haben auch ganz lange Leute nicht gewusst, dass ich aus dem Osten komme. Oder dann habe ich es auch nicht erzählt oder nicht in meine Biografie reingeschrieben und so. Habe dann einfach irgendwann so nur Jahreszahlen reingeschrieben, nichts Besonderes weiter. Und das war... Ich bin da irgendwie eine gestörte Person gewesen, weil ich mich für diesen Osten so geschämt habe. Ja. Und wenn ich das erzähle, meine Eltern, die regen sich dann immer darüber auf. Darüber muss man sich nicht schämen, aber ich habe mich halt geschämt. Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, das so zu ertragen. Und ich habe den und Leute, die dann hinterher erfahren haben, ey, du bist aus dem Osten, und da war ich dann wieder stolz, sie haben es nicht gemerkt. Das fand ich auch toll.
Ja. Und zurückschauend nach jetzt 20 Jahren, war es gut so? Also wir als quasi Wessis finden nach wie vor, trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, die es natürlich gab und immer noch gibt, war es trotzdem gut so?
Ja, natürlich. Ich bin der Letzte, der sagt, oh Gott, nein. Also wenn ich auch immer höre, dass so und so viel Prozent der DDR-Bürger die Mauer wieder haben wollen, dann denke ich, die haben einen Knall, die haben vergessen, was da los ist, gewesen ist. Also selbst wenn man heute Hartz-IV-Empfänger ist und irgendwie Bier trinken auf dem Balkon steht, es geht ihm besser als damals. Also die haben irgendwie völlig die Realität von damals verdrängt. Die verklären das irgendwie, ich weiß es nicht. Also natürlich ist es viel besser. Es ist ein riesengroßer Triumph der Freiheit. Das ist toll. Also ich bin da auch ganz begeistert drüber. Ich bin jetzt erst viel, viel später klar geworden, was damals da eigentlich passiert ist. Während der Zeit war mir das überhaupt nicht so bewusst. Da habe ich gedacht, es ist irre, die Mauer ist auch Wahnsinn. Aber wie alle Wahnsinn geschrien haben, aber was das für eine Dimension hat, auch für unser aller Leben, das war mir doch damals überhaupt nicht bewusst. Und das ist mir erst viel später klar geworden, dass das also ein ganz großartiger Sieg auch der Menschlichkeit ist und des freien Willens und so, der Bürger. Die erste Revolution, die in diesem Land mal geklappt hat. Toll. Also super. Auch jetzt Berlin, man kann überall hin und so, man kommt überall raus. Dieses Umland von Berlin mit seinen ganzen Seen, da kann man überall hin, wenn man sich noch vorstellt, da war früher, waren da diese weißen Bojen auf dem Wannsee. Und wenn man darüber gefahren ist, musste man damit rechnen, erschossen zu werden. Also Wahnsinn. Ja. Also
ich kann es ganz ehrlich sagen, wir freuen uns heute noch darüber, ja, auch. Wenn man also dort dann quasi über die Autobahn fährt und sich überlegt immer wieder, ja, hier an der Stelle war mal dieser Kontrollpunkt, ja, wo du den Hupendeckel abmachen musstest und wo drunter geguckt wurde und wo, ja, ja, wir wurden ja auch nun als Westberliner auch ein Stück weit in keinem Maße zu vergleichen natürlich, aber doch schikaniert und irgendwie, man hatte natürlich immer so das Gefühl, oh Gott, jetzt musst du da rüber oder was, ja, und es war nicht angenehm. Ja.
Ja. Habe ich das jetzt unterbrochen, weil ich was trinken muss?
Nee, überhaupt nicht. Kann man ja schneiden.
Hier ist meine Raum.
Ja. Vielleicht nochmal das, wo wir das, dass wir das woanders. Wir fragen alle unsere Interviewpartner immer, was sie an Berlin besonders schön finden. Das kann man jetzt einmal nicht zu diesem Interview, sondern wir wollen mal so eine Zusammenstellung machen, wo Leute nur was über Berlin gesagt haben. Du hast ja eigentlich schon vorweggenommen.
Und ich meine, ich bin ja aus Berlin noch nie groß weggekommen, also bis auf irgendwelche diversen Reisen mal in andere Länder. Aber ich wohne ja, seitdem ich lebe, in Berlin. Ich bin zwar in Königs Wusterhausen geboren, aber ich bin da auch nur deswegen geboren, weil, keine Ahnung, meine Mutter damals in so einem Heim für schwangere Leute war und das war irgendwie in der Nähe von Königs Wusterhausen und... Das ist die eine Variante. Ich weiß es nicht genau, warum ich da geboren bin. Oder die andere, wir haben in Eichwalde gewohnt und das Krankenhaus von Königs Wusterhausen war näher als das von Grünau. Beide Möglichkeiten gibt es. Ich weiß jetzt nicht genau, warum. Ich bin jedenfalls in Königs Wusterhausen geboren. Aber wir haben immer in Berlin gewohnt. Und insofern bin ich aus Berlin überhaupt nicht, bin ich Berliner. Und kenne halt die Stadt auch. Und kann halt... deswegen jetzt nicht irgendwie sagen, ha, Berlin ist so toll, weil ich diese Stadt eben auch schon oft genug richtig abgrundtief, vor allem im Winter, gehasst habe. Aber was halt toll ist, das merkt man, wenn man in andere Städte, in andere deutsche Städte vor allen Dingen kommt, dass man in Berlin seine Nischen hat, seine Inseln hat, dass man sich zurückziehen kann, dass man seine Sachen machen kann, ohne irgendwie blöd angeguckt zu werden, dass jeder seinen eigenen Freiraum hat. Und dass es so vielfältig ist, dass es diese tollen Seen gibt, in denen man segeln kann. Also ich bin von meiner Wohnung, die liegt in Schöneberg, bin ich in 20 Minuten am Wannsee und kann segeln und denke, ich bin irgendwie ganz weit draußen. Oder also dass auch diese geschichtlichen Geschichten und so. Also das ist schon, ich mag auch unglaublich die Berliner selbst, das Volk. Auch die Berliner Schnauze mag ich gerne, obwohl die ja immer so als Proll denunziert wird. Nein. Das sind keine Proll, das sind nicht nur, weil man Berliner hat, ist man ein Proll. Ich kann auch Berliner, ne?
Wäre ja jeder Bayer auch ein Proll eigentlich, wenn man es mal überträgt. Ja, das ist, warum stehen alle anderen Regionen Deutschlands zu ihren Dialekten, aber nur der Berliner, da wird immer gesagt, ja.
Ganz Kreuzberg darf gefahrlos schwebeln, bloß wir Einheimischen hier dürfen nicht Berlinern, also wo sind wir hier eigentlich? Das ist, aber ich mag eben auch diese Berliner Schnauze, dieses Schnoddrige und aber dieses... wenig Verlogene. Also, dass einfach klar gesagt wird, wie klare Ansagen gemacht werden und nicht irgendwie so scheinheilig der Herr. Das erlebe ich immer nur bei Leuten irgendwie aus Süddeutschland mit katholischer Prägung. Diese Scheinheiligkeit und von hinten rum, dann kriegst du von hinten eins gegen das Schienbein. Bei den Berlinern ist mir das noch nicht so aufgefallen. Ja.
Wir sitzen ja hier auf historischem Boden heute. Ich weiß gar nicht, hatte ich es am Anfang schon mal? Nee, hatte ich nicht. Wir sitzen ja hier... fürs Interview auf ganz historischem Boden, denn auf der wunderschönen großen Wiese, wo ehemals der Palast der Republik stand. So ein bisschen, machst du dir Gedanken darüber?
Ich vermisse den Palast der Republik nicht, auch wenn ich sehr schöne Erinnerungen daran habe. Weil das war wirklich ein tolles, also für Ostberliner Verhältnisse war das ein tolles Haus. Hier, da gab es so große rote Leder-Couches, stand da im Foyer rum mit den vielen Lampen, deswegen hieß das Ding ja auch Lampenladen. Und da standen so große rote Couches vor irgendwelchen abstrakten Bildern. Auf diesen Couches habe ich gesessen und wir haben das erste Mal geknutscht, weil man ja zu Hause nicht knutscht, dann kam ja immer die Mutter rein. Also haben wir da gesessen und haben da geknutscht. Wir haben ganze Tage da, ganze Abende da verbracht. Oder dann gab es hier unten, also praktisch hier, wo wir sitzen, war auch eine Diskothek. Und da hinten war so eine Weinstube mit so schmiedeeisernen Stühlen, die total schwer waren. Aber da gab es richtig guten Wein. Da habe ich das erste Mal trockenen Weißwein kennengelernt. Und was anderes als Rosenthaler Kadaka, das ist der einzige Rotwein war, den ich kannte. Und dass es eben auch richtig tolle Rotweine gab. Oder es gab da vorne eine Bar, in der auch tolle alkoholische Getränke. Also man kam sich vor, das war die weite Welt, dieser Palast der Republik. Und so stellten wir uns die weite Welt vor. Dass da Honecker auch und sein komisches Scheinparlament da gesessen hat, das ist uns gar nicht so aufgefallen. Also die hat man auch nicht gesehen, die waren irgendwie im anderen Teil des Palastes. Also das Ding war offen, das war ein riesen, unten gab es eine Bowlingbahn, war ein riesen offenes Foyer mit Restaurants und da konnte man Tag und Nacht rein, es war toll. Wenn schlechtes Wetter draußen war, man wusste nicht hin, ist man da reingegangen, sich da hingesetzt, geraucht, geknutscht, getrunken, es war toll.
Nun wird an dieser Stelle in absehbarer Zeit das Humboldt-Forum gebaut, also quasi eine Schlosskopie. Und ich weiß nicht, ob du mir zustimmen kannst, wenn ich jetzt diese Rasenfläche so vor mir sehe. Man könnte fast meinen, es wäre gut gewesen, die Gedanken darüber, was man mit dieser Fläche anfängt, erst jetzt eigentlich richtig in Angriff zu nehmen, wo die Fläche so leer ist. Ich finde, dass das erleichtert die Sicht auf diese Fläche. Und also mir kommen zum Beispiel ganz andere Gedanken an dieser Stelle. Also das ist vielleicht doch gut gewesen wäre, was anderes hier zu bauen.
Ja, das fällt uns jetzt auf, wo wir die freie Stelle haben. Vorher hat uns die Vorstellungskraft dafür gefehlt. Da stand hier halt der Palast der Republik, der sollte weg. Das fand ich auch immer, der muss jetzt weg. Obwohl ich schöne Erinnerungen hatte, aber er war mir zu sehr Symbol. Und weil wir uns nicht vorstellen können, wie sieht das aus, oder wir an freie, große Aufmarschplätze dachten, hat man halt sofort mit der neuen Bebauungsplanung darüber nachgedacht, wie man das wieder bebaut. Und jetzt, also mir ist es auch eben erst aufgefallen, wie ich da vorne beim Auto, stehe da hinten auf der Museumsinsel, bin über den Lustgarten gekommen und habe gedacht, boah, ist das toll, diese Freifläche, man sieht den Marstall und alles. Und da ist mir das erstmal nicht aufgefallen, wie schön dieser große Platz hier eigentlich ist. Und jetzt sage ich auch, okay, man hätte jetzt darüber nachdenken, man hätte es vielleicht erstmal abreißen sollen und dann nachdenken sollen. Aber das war mir vorher persönlich nicht so klar. Also ich hätte jetzt vorher, solange das Ding hier gestanden hätte, gesagt, nee, also bevor da so eine Riesenbrache ist, baut lieber was hin. Es ist mir jetzt klar geworden, eben, vor einer Stunde.
Herzlichen Dank, Oliver Wachlin.
Bitte, bitte. Ich bin nicht sicher.
Du arbeitest ja gerade am Folgeband für Wunderland. Und wann können die Leser und die Krimi-Freunde damit rechnen, dass dieser Folgeband erscheint? Er wird auch im Emons Verlag erscheinen?
Ja, der wird auch im Emons Verlag erscheinen und das werden auch dieselben Kommissare wieder mitspielen. Und das spielt halt dann, das heißt auch nach Wunderland und spielt dann halt später, im frisch wiedervereinigten Berlin. Und das gibt eigentlich schon ziemlich viel Text dazu, aber wann ich jetzt genau damit fertig bin, der Emons Verlag fragt auch dauernd nach. Also ursprünglich wollte ich in diesem September fertig werden, dann kamen aber diese Tatort-Krimis dazu. Und die Agentur drängelt mit den Pinguinen. Also ich hoffe, dass ich nächsten Herbst, also dass ich im Frühjahr dem Verlag was vorlege, und der dann so gleich so zufrieden ist, dass er es im Herbst drucken kann.